Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Wir analysieren in dieser Ausgabe den Grand Prix aus Shanghai. DS Penske entschied den Samstag für sich und feierte den ersten Doppelsieg eines Teams der Saison. Am Sonntag zeigte Nick Cassidy, was in ihm schlummert, und fuhr seinen ersten Sieg der Saison 2024-25 ein. Mehr zum E-Prix-Wochenende aus China gibt es mit unseren Erkenntnissen aus Shanghai sowie unseren Siegern und Verlierern in dieser Folge. Mein Name ist Luca Storms und ich grüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu dieser Analysefolge des Shanghai E-Prix Wochenendes. Und mit dabei, er hat sich durch die Nacht geschlagen, durch die beiden Nächte am Samstag und am Sonntag, ist Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, das war ja gerade am Sonntag ziemlich chaotisch, das Thema Regen ja ein großes gewesen, deshalb der Start ursprünglich ja vorverlegt worden, aber so ganz hat das nicht geklappt. Wie war das denn für dich persönlich, denn du hast das Rennen oder die beiden Rennen ja natürlich hautnah mitverfolgt.
Ja, zum einen war es natürlich so, ich hatte Freitagabend noch ein Fußballspiel, das heißt, ich war sowieso erst um 21 Uhr zu Hause und dann ging es am Samstagmorgen ja um 4 Uhr schon wieder los und dann hieß es am Samstagabend, ja, der Zeitplan für Sonntag wird vorgezogen, alles eine oder sogar zwei Stunden früher, nochmal weniger Schlaf als eigentlich geplant und dann hat sich das Ganze auch noch so lange hingezogen, aber ich glaube, da gehen wir gleich noch drauf ein, von daher, es war anstrengend, muss ich sagen, aber jetzt Dienstagabend haben wir ja die Aufnahme und da geht's schon wieder einigermaßen, habe ich mich wieder akklimatisieren können. Und bei dir, was hast du denn live verfolgt vom Wochenende?
Ja, ich habe tatsächlich zeitlich die Rennen nachgeguckt, also passend zum Frühstück jeweils schön das alles im Real Life geschaut, aber dennoch hat es ja sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, der Sonntag mit dem ganzen Regen, das war ja nochmal die extra Würze obendrauf, aber da würde ich vorschlagen, bevor wir uns hier verquasseln, würde ich sagen, schauen wir doch erstmal, was das Wochenende so zu bieten hat und schauen dabei in den Rückspiegel.
Pole Position für Max Günther. Der Penske-Pilot schlägt Taylor Barnard im Finale. Dahinter starten Pascal Wehrlein und Nick Cassidy.
Für Cassidy ist das Rennen nach einer Kollision mit Jean-Éric Vergne und Eduardo Mortara aber früh gelaufen. Genau wie für seinen Teamkollegen Evans, der nach vielen Teilwechseln nach Runde 1 zu einer Stop-and-Go-Strafe an die Box muss.
Das Rennen selbst wird von Windschattenduellen bestimmt. Attack Mode und Pit Boost würfeln das Feld immer wieder durcheinander.
Aber nicht an der Spitze. Günther fährt mit 7 Sekunden Vorsprung zum Sieg, dahinter überholt sein Teamkollege Vergne in der letzten Schikane noch Ticktim und Barnard der Dritte wird.
Keine Punkte hingegen gibt es für Porsche und Jaguar.
Am Sonntag kommt der Regen. Die Formel E verschiebt alle Sessions, aber es reicht nur zu 7 Minuten freiem Training und 20 Minuten Qualifying.
Cassidy sichert sich die Pole vor Felix da Costa und Wehrlein. WM-Spitzenreiter Roland startet nur von Platz 17.
Das Rennen, das mit 90 Minuten Verspätung hinter dem Safety Car startet, ist bis auf eine Reihe von Drehern ereignislos. Cassidy gewinnt vor den beiden Porsches, die zwischendurch die Plätze tauschen.
Trotz Platz 13 im Ziel bleibt in der WM Oliver Rowland deutlich vorne. Zweiter ist nun wieder Pascal Wehrlein.
Bei den Teams liegt Porsche einen Punkt vor Nissan, bei den Herstellern hingegen führt Nissan vor Porsche. Und damit gehen wir in den Samstag hinein. Doppelsieg für DS Penske und damit mit einem historischen Ergebnis in der Formel E, nämlich DS Penske schafft im 142. Rennen den ersten Doppelsieg. Damit ist die US-Truppe erst das 6. Team, dem das gelingt, nach Audi 2-mal gelungen, Jaguar 2-mal, Mercedes 2-mal, Techita 2-mal und Porsche 1-mal. Ist das jetzt eben das 1. Mal, dass ihnen das gelingt, Tobi. Und dabei muss man sagen, kam der Doppelsieg erst in allerletzter Sekunde.
Genau, richtig. Lass uns mal mit Max Günther anfangen. Der hat in meinen Augen ein dominantes Rennen gezeigt. Im Qualifying hat er sich die Pole Position gesichert, Taylor Barnard im Finale deutlich besiegt und im ganzen Rennen ist er dann so gefahren, wie wir das von ihm kennen, intelligent, immer vorne in der Spitzengruppe geblieben, aber hat selber nicht zu viel Führungsarbeit geleistet. Und nach dem Pitboost war er dann Zweiter hinter Nico Müller und dann hat er die gleiche Strategie verfolgt, hat lieber Taylor Barnard und Oliver Rowland die Führungsarbeit machen lassen. bevor er dann den Attack-Mode aktiviert hat und in Runde 25 an die Spitze gegangen und vorne weggestürmt ist. Am Ende hat er das Rennen mit mehr als 7 Sekunden Vorsprung gewonnen. Du hattest es vorweggenommen, überraschenderweise Zweiter wurde sein Teamkollege Jean-Éric Vergne. In Runde 23 von 29 hat der seinen zweiten Attack-Mode geholt und ist dabei noch hinter David Beckmann und Jake Dennis auf Platz 15 zurückgefallen. Aber dank eben jedem Attack-Mode, dem Energievorteil, den er schon hatte und muss man auch sagen, heftigen Kämpfen der Fahrer vor ihm, gelingt es ihm dann in der letzten Runde noch mit einem überraschenden Move Barnard und Ticktum zu überholen. Luca, kann man doch fast sagen, oder? Ein klassischer Fall von, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, oder nicht?
Absolut, und vor allen Dingen, Erfahrung zahlt sich aus. Also ich meine, Jean-Éric Vergne, allein schon die Erfahrung in der Formel E, also der hat so Situationen nicht nur das erste Mal erlebt für Barnard und auch eben für Ticktum. Ja, sind so Situationen, gerade in der letzten Runde, wo es dann nochmal um Platz 2 oder um Platz 3 geht, dann nochmal extrem entscheidend. Und da will sich keiner so wirklich die Blöße nehmen. Und hingegen war Jean-Éric Vergne, du hast gesagt, extrem cool und extrem schlau. Hat sich dann einfach dort vorbeigesetzt und war dann der lachende Dritte, kann man auf jeden Fall sagen. Und schade war in dem Sinne eigentlich nur, dass man das im Live-Bild direkt nicht gesehen hat, weil der Umschnitt kam dann doch sehr unglücklich. Oder wie hast du das gesehen?
Ja gut. Es war circa 8-9 Sekunden vor Ende des Rennens und Max Günther hatte 7 Sekunden Vorsprung. Natürlich will man auch den Sieger zeigen, wie er über die Ziellinie fährt. Da man ja in der Formel E versucht, auf Splitscreens zu verzichten, musste man dann leider die Wiederholung abwarten. Ich war auch ein bisschen überrascht, ganz ehrlich, als ich dann gesehen habe, dass Vergne in zweiter Position liegend aus der letzten Schikane rauskommt, weil das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Von dem, was ich zuletzt gesehen hatte, von der Gruppe hinter Max Günther. Aber richtig gut gemacht, aggressives Manöver, das wir auch aus der Vergangenheit von ihm kennen, aber in der Form jetzt tatsächlich beim Kampf um die Spitzenplätze schon länger nicht mehr erleben durften. Von daher, Jean-Éric Vergne ist wieder da, DS Penske ist wieder da und ich glaube, die Bilder, die man aus der DS Penske-Box gesehen hat, die haben doch Bände gesprochen, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal ein Team gesehen habe, das sich so gefreut hat über ein Ergebnis, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir da mal zurückblicken in London, da hat sich Jaguar über die Einfahrung der Teamwertung damals weniger gefreut. Also da hat man echt gedacht, bei DS Penske, man ist irgendwie Fahrerweltmeister oder Teammeister geworden. Deswegen, das war ein richtiger Befreiungsschlag. Deswegen echt gut aus ihrer Sicht, dass sie dort den Doppelsieg gemacht haben und vor allen Dingen Max Günther wieder eine Topleistung, genauso wie Jean-Éric Vergne. Also das zeigt die Konstanz von DS Penske, die wir auch schon aus der letzten Saison kennen, erlebt nochmal ein neues Level, heißt nämlich auch Siege und vor allen Dingen Doppelsieg, was für sie jetzt auch endlich mal erreicht worden ist.
Vor allem der zweite Saisonsieg schon für Max Günther. Zum zweiten Mal gewinnt er in Pitbus-Rennen. Ich glaube, das sagt auch einiges aus. Über das Thema, denke ich, werden wir auch in den kommenden Wochen nochmal sprechen müssen, befürchte ich. Weil es gibt ja das ein oder andere Team, das bei den Pitboost-Rennen nicht ganz so erfolgreich ist. Werden wir, denke ich, auch gleich noch drauf eingehen.
Machen aber dabei chronologisch weiter, nämlich schauen dann auf den Sonntag. Regen, rote Flagge und Runden hinter dem Safety Car waren da ein ganz großes Thema. Nachdem es ja am Freitag und Samstag trocken und sonnig war, hat der Himmel über Shanghai am Sonntag aber seine Schleusen geöffnet und sein wahres Gesicht gezeigt. Der komplette Zeitplan wurde dabei am Samstagabend schon nach vorne gezogen, in der Hoffnung, dass der Regen erst später kommt. Aber so richtig bewahrheitet hat sich das Ganze jedoch wirklich nicht, nämlich das dritte freie Training wurde nach nur 7 gefahrene Minuten aufgrund der viel zu nassen Bedingungen abgebrochen, Tobi. Und das anschließende Qualifying war ja dementsprechend auch nicht über die komplette Phase, denn da hat man ja das entscheidende Modus, nämlich die Duellphase, ja auch im Anschluss abgesagt.
Genau, richtig. Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass man das Qualifying 45 Minuten verschieben musste, weil es einfach zu nass war. Und da schon klar war, wenn man im Anschluss noch die Duellphase stattfinden lässt, dann wird das zu eng vor dem Rennstart, weil die Autos müssen ja wieder komplett aufgeladen werden zum Beispiel. Das konnte man nicht eingehen, das Risiko, dass es da möglicherweise zu Komplikationen gibt. Daher war von vornherein die Duellphase im Anschluss nicht mit eingeplant. Aber muss man sagen, auch da kam es wie im freien Training. Gruppe B konnte ihre Session von 12 Minuten nicht beenden. Ganze 8 Minuten sind die nur gefahren. Und dann musste die Rennleitung das Qualifying abbrechen, weil die Bedingungen auch immer schlechter wurden. Und man hat es ja auch in den Rundenzeiten gesehen. Gruppe B deutlich langsamer als Gruppe A. Deshalb ja die Pole Position ja auch für den schnellsten in Gruppe A, Nick Cassidy. Aufgrund des zusammengekürzten Qualifyings hat man sich allerdings dazu entschlossen, keine Punkte für die Pole Position zu vergeben. Fand ich in dem Fall sehr sinnvoll, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, die Fahrer aus Gruppe B hatten nicht den Hauch einer Chance, die Rundenzeiten aus Gruppe A zu knacken. Und daher wäre es auch ein bisschen unfair gewesen, da Punkte für die Pole Position zu geben. Hat man tatsächlich nicht gemacht. Und mit den Verschiebungen ging es dann aber weiter, und zwar vor Rennstart. Hat man zuerst um 60 Minuten nach hinten geschoben, dann nochmal 10 Minuten, weitere 10 Minuten und insgesamt ist man dann am Ende bei 1,5 Stunden, also 90 Minuten Verspätung gelandet, bevor man tatsächlich dann loslegen konnte. Aber auch da, die Bedingungen waren nicht so, dass man einen regulären Rennstart hinbekommen konnte. Die ersten 7 Runden mussten hinter dem Safety Car gefahren werden. Es folgte dann ein fliegender Start und ein weitgehend ereignisloses Rennen. Ich bin versucht zu sagen, ein langweiliges Rennen. In den Top 5 gab es eigentlich nur 2 Veränderungen. Pascal Wehrlein ging an Antonio Felix da Costa vorbei, weil er der schnellere der beiden Porsche-Fahrer war und das Team wollte, dass sie beide Positionen tauschen. Und der von Platz 4 gestartete Lucas Di Grassi hat ein paar Positionen verloren. Jake Hughes von Startplatz 5 und Jean-Éric Vergne von Startplatz 6 gingen vorbei und so sind sie tatsächlich dann auch ins Ziel gekommen. Also viel Action gab es da wirklich nicht zu betrachten. Von daher, Luca, eine Frage, die ich an der Stelle stellen muss. Wir hatten das Thema ja auch schon mehr als einmal in den vergangenen Wochen. Die Allwetterreifen, die die Gen 3 Evo Boliden haben, sind aber doch, muss man ganz ehrlich sagen, für eine 4-Weltmeisterschaft, wenn es wirklich regnet, eigentlich untragbar, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, die Formel E hatte jetzt auch in den letzten Jahren extrem Glück mit dem Wetter, das muss man auch dazu sagen, weil so richtige Regenrennen hatten wir eigentlich nicht so in der Masse erlebt. Jetzt kriegen wir es eigentlich doppelt und dreifach auf den Teller serviert. Deswegen ja, ist das Thema Regenreifen natürlich ein ganz großes. Also du hast es schon erwähnt, für eine Weltmeisterschaft, die dort ausgetragen wird im Rahmen der FIA, sind Regenreifen, würde ich mal sagen, schon mal nicht ganz schlecht. Und vor allen Dingen mit der Mehrfachleistung, die man ja auch spätestens ja nochmal dann für die nächste Generation bekommt, Gen 4, wird man spätestens dann auf jeden Fall schon mit Regenreifen starten müssen. Ob das dann jetzt natürlich schon kommt, noch im Rahmen der Gen 3 Evo, ist die Frage, aber man wird sich da mit den Reifenpartnern in Zukunft ja auch mehrfach auseinandersetzen müssen, was das Thema Regenreifen angeht. Also muss eigentlich eine Pflicht werden. Wie siehst du das?
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, man hat jetzt in Tokio und jetzt auch in Shanghai gesehen, man kann eigentlich nicht warten bis zu Gen 4. Sorry, aber man braucht für die nächste Saison Regenreifen. Finde ich, führt keinen Weg dran vorbei. Ja, Nachhaltigkeit hier und da, aber Fakt ist, sobald ein bisschen Wasser auf der Straße steht, wird aus Sicherheitsgründen nicht gefahren. Und wie du schon angedeutet hast, wir reden über eine 4-Weltmeisterschaft. Da darf es in meinen Augen nicht daran scheitern, dass es für 22 Autos 22 Sätze Regenreifen gibt. Von daher, ich würde es mir sehr, sehr wünschen, dass die FIA da ihre Prinzipien, die sie hat, ein bisschen überdenkt und dass wir tatsächlich schon in der kommenden Saison wirklich echte Regenreifen sehen werden, mit denen die Fahrer dann auch fahren können, wenn die Strecke mal nicht trocken ist.
Und dann kommen wir vom Regen zu Nick Cassidy. Der hat zwar am Sonntag wieder geglänzt, also ging richtig aufwärts dann für ihn auch in Shanghai. Dabei war, muss man aber ehrlicherweise sagen, der Samstag umso kurioser. Zwar im Qualifying hat er mit Position 4 und 1 insgesamt als stärkster Fahrer durch die Qualifikation glänzen können. Aber wie gesagt, vor dem Sieg am Sonntag ist ja am Samstag noch viel passiert. Deshalb die Frage, was da grundsätzlich am Samstag passiert ist rund um den Crash von Nick Cassidy, weil ehrlicherweise sah der am Anfang gar nicht mal so schlimm aus.
Genau so ist es. Die Situation selber hat doch schon mehrfach in dieser Saison. Jean-Éric Vergne, Eduardo Mortara und Nick Cassidy waren zu dritt nebeneinander und wollten durch die Schikane fahren. Zu zweit mag das noch gehen, aber wir hatten das Thema in Sao Paulo schon, wir hatten es in Miami schon. Mit drei Autos nebeneinander kommt man einfach nicht durch eine Schikane. Kurz Beschreibung, Jean-Éric Vergne fuhr innen und hat Mortara angegriffen. Die beiden haben sich dann berührt. Mortara traf seinerseits dann anschließend Cassidy. Cassidy hat sich gedreht, während Jean-Éric Vergne relativ normal weiterfahren konnte und dann am Ende Zweiter wurde, das Thema hatten wir ja gerade, mussten Mortara und Cassidy am Ende der nächsten Runde an die Box. Cassidy hat das Rennen dann am Ende auf Platz 21 mit viel Rückstand beendet. Mortara kam sogar gar nicht ins Ziel, musste aufgrund der Beschädigungen, die er bei der Kollision erlitten hat, das Rennen sogar ganz aufgeben. Rennunfall, hat die Rennleitung gesagt. Kann man geteilter Meinung drüber sein, ist auf der anderen Seite das Gleiche, was sie auch schon bei den anderen beiden Situationen gesagt hat, wo drei Autos nebeneinander in die Schikane gefahren sind, in Sao Paulo und Miami. Von daher, okay, kann man, glaube ich, an der Stelle so sehen, auch wenn ich das von Jean-Éric Vergne schon sehr ambitioniert fand, da reinzustechen, weil er ja tatsächlich gesehen haben muss, dass Mortara und Cassidy da schon nebeneinander waren. Aber gut, ist jetzt so, haben die Kommissare so entschieden. Am Sonntag waren die Rennkommissare dann allerdings kein Thema. Da lief es für Nick Cassidy viel besser. Wir hatten das Thema eben schon im Qualifying, der schnellste Mann, Pole Position. Und im Rennen konnte er sich aus allem heraushalten, einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg einfahren. Und Luca, das nur wenige Tage, nachdem es Medienberichte gab, dass er Jaguar am Saisonende verlassen wird. Meinst du denn, das ist jetzt die Kehrtwende auf seiner Abschiedstournee für Jaguar? Oder findest du, dass das in Shanghai einfach nur ein Strohfeuer war, was der Strecke und vor allem dem Wetter am Sonntag geschuldet war?
Oh, das war vielleicht ein Bewerbungsschreiben für andere Teams, wer weiß. Also ich meine, das Thema Fahrermarkt wird sicherlich in den nächsten Wochen auch interessant sein. Cassidy, eigentlich mit der Wochenendleistung darf man da sehr zufrieden sein. Hat ja selber gesagt, dass es sich ja wirklich wie eine Ewigkeit angefühlt hat, dass er wieder oben auf dem Podium stehen durfte. Deshalb kann man das so ein bisschen als Befreiungsschlag sehen, aber insgesamt, wenn wir überlegen, woher Jaguar kommt, woher Cassidy kommt, muss da vielleicht noch mehr kommen, also ich fordere jetzt hier nicht jeden Sieg jetzt ein in den nächsten Rennen, aber zumindest wieder konstant in die Top 5 oder mal auch wieder konstant in die Punkte fahren, weil das ist ja so das Problem bei Jaguar in dieser Saison, mal konstant Punkte einzufahren. Deswegen würde ich mal sagen, ein Strohfeuer bis jetzt, wenn es bis zum Saisonende ähnlich weiterläuft wie in Shanghai, würde ich mal sagen, dann war es auf jeden Fall ein Befreiungsschlag, aber ähnlich passt es eigentlich zur Jaguar-Saison. Schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden, deswegen kann es auch bei Cassidy eigentlich nur bergauf geben. Wie siehst du das so ein bisschen?
Ich habe dem wenig hinzuzufügen. Wenn es wirklich ein Befreiungsschlag sein sollte, denke ich, werden wir es in Jakarta oder spätestens in Berlin sehen. Ich habe aber eher das Gefühl, dass es dann vielleicht doch ein Strohfeuer war, was, wie gesagt, der Strecke in Shanghai, die ja doch relativ speziell ist, geschuldet war, wenn nicht sogar auch überwiegend dem Wetter, das wir am Sonntag gesehen haben.
Ein Abziehbild kann man fast schon sagen zu Nick Cassidy, ist auch Porsche passiert. Punktelos ist man durch den Samstag gekommen, aber dann gab es ein Doppelpodium am Sonntag. Deswegen für Antonio Felix da Costa und für Pascal Wehrlein kann man sich wahrscheinlich ähnlich in die Situation hineinfinden wie bei Nick Cassidy. Obwohl Wehrlein am Samstag von Platz 3 startete, waren die Porsche im Rennen chancenlos. Interessanterweise keine Pace, dazu Probleme mit dem Reifenabbau und taktische Fehlentscheidungen haben am Ende nur für Position 12 und 13 gereicht. Also wieder ein Pitboost-Rennen bei Porsche, was zu keinem guten Ergebnis verholfen hat, Tobi. Gibt es da irgendeinen Grund, warum man beim Porsche-Werksteam so Probleme hat bei diesem Nachladerennen?
Ja, Luca, das ist tatsächlich auffällig. Porsche schon mit dem dritten Doppelpodium in dieser Saison. Aber in den Pitboost-Rennen läuft es einfach nicht. Platz 6 für Pascal Wehrlein in Monaco ist wirklich das beste Resultat, das man in den 4 Pitboost-Rennen, die es in dieser Saison bislang gegeben hat, erzielt hat. Von daher, es wundert einen schon ein bisschen, denn eigentlich Porsche und besonders Wehrlein dafür bekannt, dass sie relativ konstant sind. Aber wenn es ein Rennen mit Boxenstopp ist, wenn es ums Nachladen geht, da hat man offensichtlich noch nicht die richtige Taktik gefunden. Sonntag war dann natürlich ganz anders. Ja. Die Startposition 2 für Antonio Felix da Costa und 3 für Pascal Wehrlein waren eine super Ausgangslage, insbesondere wie das Rennen dann tatsächlich verlaufen ist. Im Rennen war Pascal Wehrlein dann eindeutig der schnellere der beiden Porsche-Fahrer, sodass man seitens des Teams einen Platztausch angeordnet hat, als Wehrlein im Attack-Mode war. Und so ist man dann noch tatsächlich zu Ende gefahren. Platz 2 und Platz 3 am Ende dazu. Noch der Punkt für die schnellste Rennrunde für Pascal Wehrlein. Also insgesamt 34 Punkte hat man da geholt. Und ich hatte es eben schon gesagt, das dritte Mal, dass man in dieser Saison mit beiden Fahrern auf dem Podium war, das waren richtig dicke Punkte. Und vor allem, da Nissan nicht gepunktet hat, da kommen wir jetzt gleich noch zu, hat Porsche damit wieder die Führung in der Teamwertung übernommen. Und auch in der Fahrerwertung sieht's wieder relativ gut aus für Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa. Da liegen sie nämlich jetzt tatsächlich auf den Positionen 2 und 3 nach dem Rennwochenende in Shanghai.
Die Rolle rückwärts, kann man fast schon sagen, ist bei Nissan passiert. Starker Samstag, aber im Regen waren sie chancenlos. Der große Verlierer am Sonntag, also ähnlich wie das Wetter dort, hingen die Wolken auch ziemlich tief bei Nissan, nachdem man eben am Samstag mit den Plätzen 5 und 6 sehr zufrieden sein konnte und mit 18 Punkten aus dem Samstag hinausging, ging man im Regen unter und damit auch leer aus. Samstag war für Norman Nato dabei sogar ein noch besseres Ergebnis möglich gewesen, aber er musste taktisch fahren, um seinen Teamkollegen besser zu unterstützen. Der Samstag fast perfekt ausgefahren bei Nissan. Wie kann man den Sonntag in dem Sinne bewerten? Ich meine, in Tokio war ja Nissan im Regen dann doch sehr gut unterwegs im Falle von Oliver Rowland, aber war der Regen einfach so stark, dass Nissan einfach grundsätzlich chancenlos war, wie eigentlich der Rest in diesem Rennen, was sehr statisch verlaufen ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Man muss natürlich sagen, die Strecke in Shanghai ist komplett anders als die in Tokio, hat überhaupt nichts miteinander gemein. In Shanghai haben wir einen sehr, sehr ebenen, sehr, sehr rauen Asphalt, der verdammt viel Haftung bietet. In Tokio hatten wir einen typischen Straßenkurs mit vielen wechselnden Belägen, unterschiedlichen Gripverhältnissen und offensichtlich scheint es tatsächlich so, dass das Nissan auf jeden Fall besser zu liegen scheint als eine permanente Rennstrecke, wie wir jetzt in Shanghai hatten. Aber nochmal kurz zum Samstag. Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht verstanden, was man da für eine Taktik gefahren ist. Norman Nato war eindeutig in der besseren Position, hatte die meiste Energie von allen, aber er durfte nicht vorne um den Sieg fahren oder um Platz 2, weil er stattdessen Oliver Rowland unterstützen musste. Jetzt muss man sagen, Oliver Rowland hat so einen riesigen Vorsprung in der Fahrerwertung. Ich glaube, die 2 Punkte, die ihm Norman Nato weggenommen hätte, wenn er vor ihm über die Ziellinie gefahren wäre, die spielen überhaupt keine Rolle. Von daher, ich fand es echt unverständlich. Nato am Ende unmittelbar hinter Rowland über die Ziellinie gefahren, hatte aber noch ein ganzes Prozent Energie übrig. Alle anderen Fahrer mussten gucken, dass sie so gerade noch mit 0,1% über die Linie gerollt sind. Taylor Barnard musste sogar vor der letzten Schikane lupfen, weil er ansonsten gar nicht ins Ziel gekommen wäre. Und Nato fährt auf Platz 6 mit noch so viel Energie über die Linie, dass er locker 3-4 Autos noch hätte überholen können. Von daher hatte ich nicht verstanden, um ehrlich zu sein, was ich auch nicht verstanden habe, wieso es am Sonntag überhaupt nicht gelaufen ist. Das können wir an der Stelle nur spekulieren, aber im Qualifying, im Nassen, war die Pace schon überhaupt nicht da. Rowland und Nato hatten am Ende nur die Startplätze 17 und 21. Das waren die Plätze 9 und 11 in ihrer Qualifying-Gruppe A. Viel schlechter ging es gar nicht mehr. Und dann hatten wir natürlich auch den Fall, das Rennen wurde hinter dem Safety Car gestartet. Das heißt, man konnte auch beim Start nicht wirklich Positionen gut machen. Auch die taktischen Möglichkeiten waren überschaubar, weil die Fahrer im hinteren Teil des Feldes einfach so viel Spray, so viel Gischt hatten, dass da echte Kämpfe kaum möglich gewesen sind. Und am Ende kam es dann, wie es kommen musste, nur die Plätze 13 und 21 für Nissan. Damit hat man tatsächlich die Führung in der Teamwertung, wir hatten es eben schon, wieder an Porsche verloren. Und das, obwohl Porsche ja eigentlich der große Verlierer des Samstag gewesen ist. Das hat mich doch schon sehr überrascht, Luca, muss ich ehrlich zugeben. Und du, wie fandst du es?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da den Samstag hier hineinblickt, hätte man vielleicht aus Sicht von Norman Nato ihn auch einfach mal vor Rowland fahren lassen müssen. Ich meine, die Teamwertung ja auch in dem Sinne nicht uninteressant und vor allen Dingen für Nato ja auch persönlich mal gut, mehr Punkte einzufahren und ein gutes Ergebnis zu bringen. Ich meine, er wird sicherlich auch noch wichtig, was das Thema Team- und Herstellerwertung angeht. Deshalb jeder Punkt da wichtig. Klar, und der Sonntag umso bitterer, dass man dort ja sich wahrscheinlich gar nicht einstellen konnte irgendwie, was das Thema Pace anging. Also wenn im Qualifying schon nicht läuft und du halt eben weiter hinten stehst, dann kannst du einfach nicht mehr viel holen. Muss man ja sagen, das war ja im Rennen ziemlich statisch. Deswegen, klar, wenn du einmal hinten stehst, dann hast du dich dann vielleicht auch einfach ein bisschen verpokert und gehst dann als Verlierer aus diesem Tag heraus. Aber dennoch muss man insgesamt sagen, vielleicht aus Sicht von Oliver Rowland ist ja nicht viel passiert. Also da kann man zum Glück aus Nissans Sicht sagen, dass man da mit einem blauen Auge aus dem Wochenende rausgegangen ist. Und dann sind wir schon bei unseren Erkenntnissen aus China, Tobi. Da hast du eine interessante Beobachtung gemacht, die ich so tatsächlich, wenn man das so hört, auch sehr gut teile.
Genau. In Shanghai schafft es tatsächlich kein Fahrer, in beiden Renntagen wirklich erfolgreich zu sein. Das hatten wir schon im letzten Jahr beobachtet. Auch da standen 6 verschiedene Fahrer an den beiden Renntagen auf dem Podium. In diesem Jahr wieder. Jetzt mag man sich denken, es gibt 22 Fahrer, 6 verschiedene Fahrer auf dem Podium. Das wird häufiger vorkommen. Na, von wegen. Tatsächlich hatten wir das vor den beiden Shanghai-Rennen. Zuletzt in Rom 2023. Also im Schnitt haben wir das einmal pro Saison. Das bei einem Doubleheader. Und von den Doubleheadern haben wir ja einige im Formel-E-Rennkalender. 6 an der Zahl, genauer gesagt, in dieser Saison. Haben wir tatsächlich ein einziges Mal davon, dass es kein Fahrer schafft, in beiden Rennen auf dem Podium zu stehen. Finde ich eine interessante Statistik, Luca. Und bei dir, du hast ja, ich sag mal, da deinen Fokus dann doch jetzt eher auf die Gesamtwertung gelegt.
Genau, eher auf die Team- und Herstellerwertung. Nämlich das ist eigentlich aktuell das klare Ziel und auch ausgerufen von Porsche in der verbleibenden Saison. Wenn selbst der amtierende Weltmeister Pascal Wehrlein einräumt, dass der Rückstand einfach zu groß ist. Und weiter sagt er, wir hätten schon ein kleines Wunder gebraucht, um noch eine Chance zu haben. Sagt er nämlich auch schon vor dem Wochenende in Shanghai. Ist es ein klares Eingeständnis und damit heißt es eigentlich für Porsche in den verbleibenden 5 Rennen der Saison alles unter dem Motto Teamwork makes the dream work, also dass man da die Team- und auch vielleicht sogar die Herstellerwertung für sich entscheiden kann, denn das Thema Fahrerweltmeisterschaft bei 5 verbleibenden Rennen wird die Chance eben immer kleiner und kleiner. Klar war Nissan dieses Wochenende jetzt nicht unbedingt sehr gut unterwegs, aber ehrlicherweise hätte Porsche dann noch ein besseres Ergebnis gebraucht, um die Chance noch deutlicher bewahren zu können, aber selbst da hat man ja vor dem Wochenende gesagt, das wird richtig schwierig. Deswegen Team- und Herstellerwertung, das klare Ziel von Porsche und auch wahrscheinlich die interessanteste Wertung in dieser Saison. Und im Teleskop blicken wir auf den Siegerpokal.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich heute auf das Podium in Shanghai. Hier gab es nämlich ausnahmsweise andere Siegerpokale als bei allen anderen Formel-E-Rennen. Die 1848 gegründete chinesische Schmuckmanufaktur Lao Feng Xiang, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Entschuldigung an alle Leute, die besser Mandarin sprechen und jetzt gerade ein bisschen die Augen verdreht haben. Aber diese Firma, ich nenne sie so, hatte für das Rennwochenende eigens 8 Siegerpokale entworfen. Also je 3 für die 3 erstplatzierten Fahrer am Samstag und Sonntag sowie 2 für die beiden siegreichen Teams. Und ich muss sagen, mir persönlich haben sie sehr, sehr zugesagt. Fand ich eine nette Abwechslung. Luca, wie haben dir denn die Trophäen in China gefallen?
Also auf jeden Fall, wenn man das gewinnt oder wenn man auf dem Podium steht, besser gesagt ja auch noch, was man sich gerne in die Vitrine stellt. Also es hat schon was sehr Ästhetisches. Deswegen generell die Abwechslung der Pokale in der Formel E leider jetzt nicht so gegeben. Deshalb, wenn man sich da noch was einfallen lässt, jetzt von dieser historischen chinesischen Juweliermarke, ist das umso besser und ich stehe dir da vollkommen bei. Also kann man gern öfter machen, so spezielle Pokale. Deswegen ist das ja auch jetzt schon eine schöne Abwechslung gewesen. Also wenn ihr das Bild noch nicht gesehen habt, aber ihr habt ja sicherlich die Rennen geguckt, habt ihr den Pokal auch in seiner Schönheit auch sehen können.
Genau, und falls ihr ihn tatsächlich nicht gesehen haben solltet, guckt gerne mal ins Paddock-Geflüster vom Shanghai Prix. Da haben wir einen Insta-Beitrag der Formel E verlinkt, wo die Pokale in ihrer vollen Pracht zu sehen sind.
Und dann kommen wir noch zum Schluss zu den Siegern und Verlierern des Wochenendes. Schauen dabei gleich auch noch natürlich auf das Kick-Tipp-Tippspiel. Tobi, aber du fängst erstmal an mit deinen Siegern und mit deinem Verlierer des Wochenendes.
Ja, mein Sieger des Rennwochenendes ist Jean-Éric Vergne. Der war ja ein bisschen ins Hintertreffen geraten hinter Max Günther. Max Günther ja schon in Jeddah siegreich. Jean-Éric Vergne ohne Podium in dieser Saison gewesen. Das konnte er ändern beim ersten Rennen und auch beim zweiten Rennen am Sonntag war er relativ gut platziert, hat gute, wichtige Punkte gesammelt, sowohl für sich als auch für das Team in der Teamwertung. Von daher, ich hatte ja das Thema eben schon, wir hatten 6 verschiedene Fahrer auf dem Podium, also keinen klaren Sieger, aber für mich Jean-Éric Vergne derjenige, der am ehesten drankommt, wenn man das Gesamtwochenende betrachtet, als der Sieger nach Hause zu gehen. Was den Verlierer angeht, auch da, ich nenne ihn jetzt nicht zum ersten Mal, wieder ohne Punkte geblieben, Mitch Evans. Und ja, es ist schockierend, der hat den Saisonauftakt gewonnen, 25 Punkte gesammelt. Jetzt nach dem 11. Rennen steht er bei 25 Punkten. Also im gesamten Kalenderjahr 2025 0 WM-Zähler gesammelt. Und damit ist jetzt auch klar, erstmals in seiner Formel-E-Karriere kann er 5 Rennen vor Saisonende nicht mehr Weltmeister werden. Selbst wenn er alle 5 Rennen noch gewinnen würde, Pole-Position, schnellste Rennrunde, selbst dann würde er nicht genügend Punkte haben, um Oliver Rowland einholen zu können. Und ich glaube, das sagt bei Evans, der in den letzten Jahren immer bis zum letzten Rennen mit im Titelrennen war, das sagt viel über diese Saison von Mitch Evans aus. Der wird einfach nur heilfroh sein, wenn es dann Ende Juli in London vorbei ist mit dieser Saison. Ich glaube, er kann diesen Tag kaum mehr herbeisehen, als das aktuell der Fall ist. Luca, du hast 2 andere Namen bei dir stehen.
Genau, einmal den Teamkollegen von Jean-Éric Vergne, nämlich Maximilian Günther, der Sieger aus dem Samstag, also fast perfekt gefahren dort am Samstag mit Pole Position und Rennsieg. Also dem scheint die Neuerung des Pitbulls ganz recht gekommen sein. Deswegen da mein klarer Sieger. Generell muss man eigentlich sagen, dass DS Penske so ein wenig der Sieger dieses Rennwochenendes ist, wenn man allein den Samstag betrachtet. Aber kommen wir da mal direkt zum Verlierer zu sprechen, nämlich für mich Jack Dennis. Also in beiden Rennen ohne Punkte rausgegangen. Zwar jetzt die Saison von Andretti nicht so gut, also fast ein wenig ähnlich abzuschreiben wie bei Jaguar. 2x0 und bei aller Liebe. Wir haben ihn ja auch schon hier im Podcast gehabt, Nico Müller, der ist ja auch in die Punkte gefahren und Jack Dennis ja eigentlich schon allein mit seiner Performance im Team, da weil er da auch Weltmeister geworden ist, die Nummer 1 und da hat er jetzt in China nicht performt, deshalb Nico Müller dort besser gewesen mit 8 Punkten, die er dort eingeheimst hat, deshalb da mein Verlierer des Wochenendes tatsächlich Jack Dennis.
Und zu Max Günther, deinem Sieger, muss man noch eine Sache sagen, die wir bislang noch gar nicht angesprochen haben. Der hatte ja am Sonntag tatsächlich Pech, denn ja, da hatte er einen technischen Defekt, war auch da auf Punktekurs gewesen, bis dann mal wieder die Technik in einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das hatten wir schon mal bei ihm beim nassen Rennen in Tokio. Diesmal ist es auch ähnlich gewesen. Red Car, also die Vermutung liegt nahe, dass irgendwo Wasser in den Bereich des Antriebs und oder der Batterie eingedrungen ist. Und von daher musste er das Auto dann am Streckenrand abstellen. Bis dahin war er auch auf Punktekurs. Ansonsten, wie gesagt, Günther hat nicht so viel falsch gemacht. Hätte ich auch durchaus als einen der Sieger nehmen können. Von daher unterstütze ich da deine Meinung auf jeden Fall. Was ich auch unterstütze, ist das Kicktipp-Tippspiel. Sogar mehr, als mir das eigentlich lieb ist. Weil ich muss nämlich zugeben, am Sonntag war alles wieder so chaotisch, dass ich es nicht geschafft habe, vor dem Rennen meinen Tipp abzugeben. Daher, ich verliere weiter an Boden. Jeder von euch, der mitgetippt hat, hat da die Riesenchance gehabt, weiter Boden auf mich gut zu machen oder, wenn er schon vor mir gelegen hat, sich weiter abzusetzen. Rennsieger des Wochenendes sind der Luca übrigens nicht unser Luca hier, sondern ein anderer Luca und der Naga, die haben die beiden Tagessiege geholt und damit hat sich auch in der Gesamtwertung ganz viel verändert, denn Luca hat sich an allen vorbeigeschoben und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Neuer Zweiter ist Willi WH, Dani 83 liegt auf Platz 3. Die bislang führenden PH und Stoffel 4 fallen auf die Plätze 5 und 7 zurück. Das erinnert mich so ein bisschen an das Finish, das wir am Samstag in Shanghai gesehen haben, in der letzten Schikane, ja, wo Jean-Éric Vergne noch sich auf Platz 2 vorgeschoben hat und alles durcheinander geworfen hat. Ähnlich sieht es in der Gesamtwertung unseres Tippspiels aus. Da geht's allerdings um die Spitze. Lass uns noch mal einen Blick auf die Redaktion werfen. Ich hatte leider schon angekündigt, ich war nicht bei denjenigen dabei, die getippt haben. haben. Timo ist Redaktionsbester, liegt auf Platz 8. Ich bin mittlerweile auf Platz 16 zurückgefallen. Tim liegt auf 22 und Luca, du holst langsam ein bisschen auf, bist jetzt mittlerweile 24. Und mitmachen könnt ihr alle auf www.kicktipp.de/Formel E. Einfach mittippen und Spaß haben.
Genau, stolzer Platz 24 und mal sehen, vielleicht vergisst es ja nochmal.
Und dann hast du mich eingeholt.
Hab dich eingeholt. Das wäre mittelfristiges Saisonziel für die letzten Rennen des Formel E-Kick-Tipp-Spiels.
Ich würde es dir gönnen.
Oh, danke. Und am Ende verweisen wir natürlich auch immer auf Social Media, nämlich bei Rennwochenenden. Wichtig, auch immer den YouTube-Kanal von eFormel.de zu verfolgen. Da gibt's nämlich auch die interessanten Videos aus den Rennwochenenden, jetzt passend zu Shanghai, die Rennhighlights und ja auch immer das Magazin. Und da gibt's ja auch nochmal spezielle Einblicke sowie Stimmen nach den Rennen, auch speziell mit dem Fokus auf die deutschsprachigen Fahrer sowie... Deutschsprachig, da sind wir direkt eigentlich auch beim Ticketverkauf von Berlin angekommen. Tobi, Ticketverkauf weiterhin immer noch großes Thema, das betonen wir jedes Mal. Deshalb, wenn ihr da Bock drauf habt, weiterhin, Tickets sind immer noch verfügbar, wenn ich das jetzt immer noch so im Kopf habe, ne?
Korrekt. In 5 Wochen ist es soweit, oder in knapp 5 Wochen ist es soweit. Der Berlin-Epris steht an. Wenn ihr Tickets haben wollt, geht einfach auf eFormel.de. Da im rechten Bereich der Seite solltet ihr auf einem Mobilgerät unterwegs sein, müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen. Da findet ihr dann einen großen Werbebanner mit Tickets Berlin. Und da klickt ihr drauf und werdet dann weitergeleitet auf die Seite, wo ihr die Tickets erwerben könnt.
Genau, also ganz einfach dort zu finden und ganz einfach sind wir auch zu finden bei allen Podcast-Plattformen. Also egal, wo ihr unterwegs seid, Apple Podcasts, Spotify oder sonst irgendwo, gerne abonnieren und bewerten. Nicht vergessen, wenn ihr weitere Informationen zu den Podcast-Plattformen und zu eurem beliebten Podcatcher eurer Wahl seid, dann auch gerne auf eFormel.de unter dem Reiter Podcast. Aber nicht vergessen, bewerten gerne mit 5 Sternen. Wenn es euch gefällt. Und damit war es das, würde ich sagen, mit der Analyse zum Shanghai E-Prix. Es war sehr viel Chaos drin. Es war ein sehr intensives Wochenende, weil es auch Verschiebungen gab und sich das auch gerade am Sonntag so geschoben hat. Deshalb bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Tobi. Ich glaube, du wirst die Woche hier und da weiterhin nutzen, um, glaube ich, deinen verlorenen Schlaf auch einzuholen.
Nee, ich denke, das habe ich tatsächlich größtenteils schon hinter mich gebracht, aber ich darf noch ankündigen, die kommenden Rennen werde ich alle tatsächlich vor Ort sein. Und so war jetzt das letzte Mal, dass ich tatsächlich zu Hause ein Rennen verfolgen musste. Daher die letzten 5 Rennen, die wir noch haben, bin ich jeweils vor Ort und denke, werde da auch sicherlich das ein oder andere für euch, für den Podcast hier mitbringen.
Genau, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Deshalb bedanke ich mich schon mal für deine Zeit.
Gerne.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, dann mit einer News-Ausgabe und dann geht's ja auch eigentlich direkt in Richtung Jakarta. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und beim nächsten Mal hier beim E-Pod von eFormel.de.
Ciao!